Ich weiß nicht, welches Bild ihr im Kopf habt, wenn ihr Maria hört oder an Maria denkt. Meistens wahrscheinlich so eins. In der Regel ist Maria in der Kunst so eine etwas entrückte Figur und auch in einer Weihnachtskrippe normalerweise so ein Mensch, der zwar irgendwie im Mittelpunkt ist und dort kniet, aber irgendwie ein wenig entrückt ist. Und auch in der letzten Strophe des Weihnachtsliedes mit den Hirten will ich gehen, da ist Maria ja vor allen Dingen so die Nachdenkliche, die Kontemplative, die Erscheinung des grundsätzlichen, besinnlichen Weihnachtsfestes. Dieser Zeit, in der wir uns alle zurücklegen und uns daran erinnern, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Die wenigsten würden wahrscheinlich denken, dass Maria etwas Flippiges hat. Damals verlobte man sich ja nicht mit irgendwann nach 20, sondern in unserem Sprachgebrauch vermutlich so spätestens nach dem Ende des biblischen Unterrichtes. Maria war wahrscheinlich also irgendwie so ein Teenager, nicht am Anfang, aber so in den mittleren Jahren. Schon gar nicht jemand Älteres, Untersetzteres, Zurückgezogenes. Vielleicht war Maria ja vielmehr diese flippige junge Frau, die im Leben vielleicht was erreichen wollte oder nicht, oder die neidisch auf diejenigen sah, die mehr hatten als sie selber. In ihrem Lied, das Maria singt, nach dem Text, den Ann-Christine eben vorgelesen hat, da ist sie auf jeden Fall nicht die zurückgezogene, kontemplative Stille, sondern tatsächlich die flippige. Und ich lese weiter im Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 46. Mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen nicht mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Maria singt ein Lied und sie singt ein Lied der Begeisterung. Kein zurückgezogenes irgendwo in der Krippe, kein nachdenkliches, sondern es bricht aus ihr heraus. Mein Herz preist den Herrn und alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Es ist vermutlich nicht so verträumt, wie wir es manchmal sind, vielleicht beim Anbetungsabend, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, Gott berührt uns. Da sollten wir uns vielleicht eher vorstellen wie ein volles Fußballstadion, in dem gerade jemand ein Tor geschossen hat und es explodiert. Und es explodiert in Maria, denn sie fühlt sich glücklich. Sie fühlt sich glücklich und ausgelassen, denn es ist etwas passiert. Gott hat sich ihr zugewendet. Er hat ihr Leben durcheinander gewirbelt, ihre Pläne über den Haufen geschmissen. Er hat sie in den Augen der damaligen Gesellschaft bloßgestellt. Und alles kam ganz anders, als sie und Josef es geplant hatten. Aber sie lässt sich auf diesen kompletten Umbruch in ihrem Leben ein und sagt, das ist es mir wert. Es ist mir wert, dass alle meine Pläne mit Josef über den Haufen geschmissen wurden. Es ist es mir wert, dass jeder im Dorf auf mich schaut und sagt, oh, das ist doch die, die schon schwanger ist, obwohl sie nicht verheiratet ist. All das ist es mir wert. Denn Gott ist mir erschienen. Gott hat sich mir zugewendet. Und jetzt ist es vorbei mit meinem ruhigen Leben. Es ist vorbei mit meinem Leben in der zweiten und dritten Reihe. Jetzt plötzlich stehe ich ganz vorne. Denn in mir wächst etwas. In mir wächst der versprochene Retter. In mir wächst Gott selber. In mir ist ein Wunder geschehen. Und es mag sein, dass Maria später noch hier und da sich zurückgezogen hat, um darüber zu meditieren, dass Gott ihr erschienen ist. Aber vermutlich wissen alle, die schon mal schwanger gewesen sind, also ich ja nicht, aber alle, die schon mal schwanger gewesen sind, dass Schwangerschaften vielleicht nicht gerade der Ort sind, wo man meditiert, sondern wo man meistens dabei ist, das Zimmer herzurichten, etwas Neues zu machen. Vielleicht ist es einem übel von morgens bis abends, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das in der Regel keine Phase des Lebens, wo man zurückgezogen ist und alles ruhig ist und man sich eine Kerze ansteckt und über Advent und Weihnachten nachdenkt. Und genau das passiert hier mit Maria. Es bricht aus ihr heraus, denn Gott hat sich mir zugewandt. Und jeder, der fragen würde, Gott, was war dein Grund? Würde Gott vielleicht sagen, weil ich es wollte? Weil ich sie mir herausgesucht habe? Weil ich Lust dazu hatte? Und Maria erlebt es, als dass Gott sich ihr zuwendet, so wie Jesus sich später den Armen und Unterdrückten zugewendet hat. So wie Jesus sich den Bettlern und Blinden zugewendet hat. So begreift Maria, Gott hat sich mir zugewendet, ist in mein Leben eingebrochen. Ich darf Teil seiner Weltgeschichte sein. Und wenn ich dieses Kind küsse, so sagt es ein Lied, dann küsse ich das Angesicht Gottes. Und nachdem Maria ihrer Freude Ausdruck verliehen hat, darüber, dass sie ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt hat, darüber, dass Gott ihr Leben durcheinander gebracht hat und alle ihre Pläne über den Haufen geschmissen hat, darüber, dass sie Glück empfindet, dass sie Ja gesagt hat zu dem, was Gott mit ihr vorhat, beschreibt sie, was Gott tun wird durch dieses Kind. Und sie tut es mit dem, was man im Alten Testament vom Messias erwartete. Und sie singt, sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Bonhoeffer sagt in einer Predigt 1933 über diesen Text, es ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Und sie läutet etwas ein, eine Revolution. Sie weiß, wenn der Messias kommt, dann, so sagten die Propheten, wird nichts mehr bleiben, wie es ist. Dann wird das Unterste zu Oberste und das Oberste vom Thron gestoßen. Dann werden alle Berge eingeebnet. Dann geht es den Reichen an den Kragen und diejenigen, die andere unterdrücken. Und denen, die andere Götter verehren als den allmächtigen Gott. Wenn man dieses Lied liest, so wie man sich Maria vorstellt, die dann also irgendwann in ihrem Stall ihre Stricknadeln ausgepackt hat und sich zurücksetzt, ein bisschen philosophiert, was so passiert ist und sich dann darüber freut, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt und die Hungrigen satt macht, dann hat dieses Lied natürlich nichts mehr von seinem revolutionären Charakter und eigentlich auch nichts mehr von seiner Botschaft. Aber Maria sagt, Gott ruft eine Revolution aus. Er macht diese Erde neu mit diesem Kind, was zur Welt kommt. Es ist eine Revolution des Erbarmens. Weil all diejenigen, die auf Gott so lange vertraut haben, die gewartet haben in Israel, dass Gott endlich eingreift. Weil alle, die sich fragen, wo Gott eigentlich ist und wieso er nicht antwortet, weil all die plötzlich erleben, dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Der kommt und er sagt, ich habe gesehen. Ich habe nicht nur zur Kenntnis genommen, ich habe dich gesehen. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß das Unrecht, das dir widerfahren ist. Und es ist mir nicht egal, denn jetzt bin ich gekommen. Und ich habe Erbarmen mit dir. Und ich gebe dir meine Hand und ich hole dich heraus. Heraus aus deiner Lebensgeschichte, heraus von dir selber, heraus aus den Umständen. Und ich schenke dir Liebe und einen neuen Anfang. Aus Sklaven werden bei Petrus freie Menschen, denen in der Gemeinde niemand mehr vorschreiben darf, was sie zu tun und zu lassen haben, die in der Gemeinde niemand mehr beherrschen darf. Aus Frauen werden, im damaligen Sinne, Menschen, die in der Gemeinde nicht mehr von ihren Männern beherrscht werden dürfen, sondern die einander auf Augenhöhe begegnen. Und Leitern wird die Macht entzogen. Und sie werden zu Dienern der Herde Gottes. Denn Gott hat eine Revolution ausgerufen, eine Revolution des Erbarmens. Und all diejenigen, die sich ihm anschließen wollen, dürfen, müssen, sollen genau das leben. Zuerst in der Gemeinde und dann in ihrem Umfeld. Einen Ort zu schaffen. Eine, wie Petrus sagen würde, neue Nation. Ausländer im eigenen Land, die unter sich Vergebung leben, Liebe und einen neuen Anfang, in dem nicht mehr zählt, mit was für einem Auto jemand kommt, welchen Beruf einer hat oder ob sein Lebenslauf gebrochen ist. Die nicht danach fragen, welche Schulnoten jemand hat oder welche Leistungen er erbracht haben, sondern die sich begreifen als eine Nation, denen Christus mit seinem Erbarmen begegnet ist, ihnen die Hand gereicht hat und gesagt hat, ich bin jetzt da und du kannst mit mir kommen. Diese Revolution beginnt mit Gottes Erbarmen und damit, dass es den Stolzen, Mächtigen und Reichen an den Kragen geht. Jetzt kann man natürlich sagen, im Sinne des Neuen Testamentes, wo Gott die Liebe schlechthin ist, dass er ja kein Interesse hat, dass es jemand an den Kragen geht. Aber wenn Gott kein Interesse hat, dass es jemanden an den Kragen geht, dann hat er auch kein Interesse an den Menschen. Wenn Gott kein Interesse hat, dass es den Mächtigen, den Reichen und den Stolzen an den Kragen geht, hat er auch kein Interesse an den Armen, den Unterdrückten und den Verhungernden. Nicht Reichtum an sich ist das Problem. Nicht Macht an sich und Einfluss ist das Problem. Es gab in den ersten Gemeinden Reiche. Und Jesus war umgeben von einigen Frauen, die Wohlstand hatten. Und Jesus lebte auf Kosten dieser Frauen, wenn man das so sagen darf. Weil sie begriffen hatten, dass der Wohlstand, der von Gott kam, dass für diesen Wohlstand jetzt die Stunde geschlagen hatte. dass jetzt die Stunde geschlagen hatte, ihren Wohlstand aufzulösen und Jesus damit das Leben zu ermöglichen. Weil Menschen mit Vermögen in den ersten Gemeinden Gastgeber waren für die neue Herde Gottes. Und doch liegt dem Vermögen und dem Reichtum immer die Gefahr, beherrschen zu wollen. Und deswegen sagt Jakobus in seinem Brief, so darf es in der Gemeinde nicht sein. In der Gemeinde dürfen die Reichen nicht in der ersten Reihe sitzen. In der Gemeinde darf es nicht darum gehen, dass derjenige, der das Vermögen hat, auch derjenige ist, der automatisch den Einfluss hat. Und Paulus würde sagen, Einfluss eine Sache der Begabung, dessen, was der Heilige Geist dir geschenkt hat in der Gemeinde. Wem geht es hier an den Kragen? Es geht hier denjenigen an den Kragen, die sich etwas einbilden auf sich selber, die sich für den Mittelpunkt der Welt halten, sich, ihr Leben, ihr Geld, ihren Wohlstand. Und die diesen Wohlstand und dieses Geld einsetzen, um sich selbst ein gutes Leben zu machen und den anderen eben nicht. Die Möglichkeit, die das Geld hat, nutzen, um Macht auszuüben in einer Gesellschaft. Die Gott widerstehen, weil sie sich für den Größten, Besten und Schönsten halten. Und Maria sagt, Gott läutet eine Revolution ein und macht all das zunichte. Stellt sich eindeutig auf eine Seite, auf die Seite der Armen und Kleinen und Entrechteten. Und wer gegen sie ist, bekommt es mit Gott zu tun. Und wer ihnen etwas antut, tut Gott etwas an. Und er zieht alle zur Rechenschaft und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Mit einem mächtigen Besen, so dass es scheppert und wackelt und am Ende nichts übrig bleibt. Den Hungernden aber gibt er reichlich zu essen. Und die Reichen schickt er mit leeren Händen fort. Gott hat eine Meinung über diese Welt. Und diese Meinung ist eindeutig. Und diese Meinung sagt, überall da, wo Menschen Menschen unterdrücken. Überall da, wo menschliche Macht sich aufbläst. Überall da, wo Menschen sich selbst für den Mittelpunkt des Universums halten und sich weigern, mich als Autorität anzuerkennen. Da habe ich eine Meinung. Das macht mich zornig. Das bringt mich auf. Das will ich nicht hinnehmen. Und deswegen werde ich wiederkommen und eine neue Welt schaffen. Und es wird dort da keine Armen und Reichen mehr geben. Weil mir das nicht passt, sagt Gott. Und es wird da niemanden mehr geben, der jemanden anderen unterdrückt, weil ich das hasse, sagt Christus. Und es wird dort niemanden mehr geben, der hungern muss, weil andere ihm etwas vorenthalten, weil ich zornig bin, wenn das geschieht. Diese Seite Gottes geht bei uns meistens etwas unter, weil wir so fromm an diesen Text rangehen und die Unterdrückten und Stolzen und keine Ahnung, irgendwo so im Nirvana verschwinden, wenn wir wie Maria angeblich so verträumt über die Weihnachtsgeschichte nachdenken. Aber Jesus hat eine Meinung. Und er sagt im Matthäusevangelium über das Weltgericht, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd. Und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt. Und ihr habt mir etwas zum Anzuziehen gegeben. Ich war krank. Und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis. Und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn es um Recht und Unrecht geht, um Gewalt und Liebe, um Hunger und Essen, dann ist Gott einseitig, einseitiger als es uns recht ist und extremer als wir denken. Weil Christus sagt: Es gibt für mich nur einen Ort als der große Erbarmer. Und das ist die Seite derer, die unterdrückt sind und denen man Gewalt antut. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es uns schwerfällt, mit solchen Texten, die ja eigentlich ziemlich eindeutig sind, doch umzugehen. Als ich in den Gemeindezellen unterwegs war und hier und da mal einfach reingehört habe, habe ich gemerkt, wie schwer es uns fällt, solche Begriffe wie neue Nation oder auch so fromme Begriffe wie Hoffnung wirklich zu füllen mit Inhalt. Aber wenn unsere Hoffnung zu nichts anderem führt, dass wir uns ganz gut fühlen in dieser Situation, weil wir wissen, dass wir bei Jesus geboren sind, dann finde ich, ist das viel zu wenig. Am Anfang dieser Krise sagen ja viele: ist das die Endzeit? Und manche sagen ja jetzt: oh, wer weiß, was noch alles auf uns zukommt, ist dieser Staat und so. Und ich denke mir so ein Schnickschnack. Wenn es denn die Endzeit ist, ist ja nicht die Frage, ob das die Endzeit ist, sondern wenn es sie wäre, und das wäre ja genial. Dann ist die Frage, was du an deinem Leben verändern willst. Was ist das für ein Glaube, der sagt: oh, das ist die Endzeit und du lebst einfach weiter, als würde die Welt noch 1000 Jahre bestehen? Was ist das für ein Glaube, wenn du sagst: wer weiß, was der Staat noch alles tut, aber du tust nichts für die Armen und Unterdrückten? Wenn es denn die Endzeit wäre, dann hieße das eigentlich ja für uns, nur es bleibt uns noch wenig Zeit, das Richtige zu tun. Es bleibt uns noch wenig Zeit, unserem Reichtum zu sagen, dass wir in der Endzeit leben und dass wir ihn weniger brauchten, als wir ihn dachten. Es gab einige Menschen, die diese Hoffnung radikal gelebt haben, und damit möchte ich dann auch enden. Den hatten wir schon, Franz von Assisi, zum Thema bei dem Jüngerschaftsmonat. Er und viele andere im damaligen Mittelalter nahmen sich ein Beispiel an Jesus und haben gesagt: wir wollen über Jesus nicht nur philosophieren. Wir wollen uns nicht nur in einen Winkel zurückziehen und darüber nachdenken, dass Jesus die Welt liebt, sondern wir wollen radikal ihm nachfolgen. Unsere Hoffnung heißt: wir leben von der Hand in den Mund. Unsere Hoffnung heißt, wir wollen uns 100% darauf verlassen, dass Gott denen beisteht, die sich 100% auf seine Seite stellen. Wir wollen auf dieser Welt einen Platz einnehmen, nämlich bei den Armen und Unterdrückten, und wir leben deshalb selber so wie sie. In Armut und, wenn sein muss, auch in Unterdrückung. Denn wir haben eine Hoffnung, und die zeigt sich genau hierin, dass wir arm leben, um der Welt zu zeigen, es gibt Wichtigeres als Reichtum. Oder er hier, ein paar hundert Jahre später, Jakob Hutter. Begründer einer Täuferbewegung, verfolgt von der damaligen Kirche, der den Traum hatte, in einer Gemeinschaft zu leben, wie die ersten Jünger in Jerusalem. Und der nicht nur Gemeinden, sondern Lebensgemeinschaften ins Leben rief, die aufgrund der Unterdrückung alles miteinander geteilt hatten. Wo Hoffnung hieß, wir sind auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. Wir sind eine neue Nation in dieser uns fremden Welt. Und es gibt kein Mein und Dein mehr, sondern nur noch ein Wir. Nicht nur in unserem Fühlen, sondern auch in unserem Handeln und in unserem Besitz. Oder er, Nikolaus Graf von Zinzendorf, der den Traum hatte, in einer Gemeinschaft zu leben, in der Liebe nicht nur ein Wort ist, was wir als Christen benennen oder von der wir singen, sondern wo wir tatsächlich füreinander leben, in einer freundlichen und freundschaftlichen Atmosphäre. Der eine Gemeinschaft von Christen begründete, die gesagt haben, wir möchten mehr miteinander tun als der Mainstream. Denn unsere Hoffnung in dieser Welt und unser Bewusstsein, dass wir Außenseiter sind, soll sich niederschlagen in dem, wie wir miteinander leben. Soll sich niederschlagen in dem Zeitkontingent, was wir füreinander haben. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Oder eher einer von den Modernen, Shane Claiborne, der mit anderen eine Kirche besetzte, die abgerissen werden sollte, in der sich obdachlose Familien zurückgezogen hatten, die sonst auf der Straße gesessen hätten. Der über die moderne Gemeindetradition in Amerika oder der in der modernen Gemeindetradition in Amerika keinen Zugang gefunden hat, weil er gesagt hat, es ist ja schön, wenn wir versuchen, auf vieles Christliches zu verzichten, damit viele Menschen sich bei uns wohlfühlen. Aber wo bleibt da der Kern des eigentlich Christlichen? Und der mit einigen anderen Verrückten in ein Slumgebiet gezogen ist, in einer Stadt in den USA, um dort zu leben wie alle, die dort leben, um einen Unterschied zu machen, um dort ein Haus der Freude, der Zuversicht und des Glücks aufzurichten. Es damit begann, dass man einfach die Straße aufgeräumt hat, damit die Leute sich wieder wohnlich fühlen da, wo sie leben. Es damit angefangen hat, dass Menschen, die nichts zu essen haben, was zu essen bekamen. Und dass die Lebensqualität in diesem Viertel sich verändert hat. Es geht, Hoffnung anders zu leben. Es geht, wie Maria darauf zu hoffen, dass Gott die Reichen zur Seite fegt, die Mächtigen vom Thron stürzt und die Hungrigen satt macht. Und wenn wir das tun, tun wir das nicht, um die Welt zu retten, sondern um authentisch zu sein. Wenn wir uns einsetzen für Menschen in Not oder auch für den Schutz der Schöpfung, dann nicht, weil wir glauben, dass wir sonst keine Zukunft haben, sondern weil wir wissen, auf wen Gott sauer ist. Weil wir wissen, dass Gott einseitig radikal ist und sich immer identifiziert mit denen, die unterdrückt sind. Es geht nicht darum, die Welt zu revolutionieren. Das wird Gott selber tun, wenn er wiederkommt. Aber es geht darum, Gott und es geht darum, der Welt zu zeigen, wer Gott ist, auf wessen Seite er steht, was ihm ein Anliegen ist und was er wichtig findet. Ich weiß, dass ich das nicht alleine schaffe und auch nur Einzelne und einzelne Familien schaffen sowas, wenn sie tatsächlich starke, große Persönlichkeiten sind. Ich bin es nicht. Ich weiß nicht, was übrig geblieben ist von dem letzten BU-Entlassungsgottesdienst. Also als wir sowas noch hatten, also 2019. Da ging es darum, um Gerechtigkeit in der Welt. Und viele haben sich etwas vorgenommen, doch viele BUler haben sich etwas vorgenommen und gesagt, ich will einen Unterschied machen und anders leben. Aber was bleibt von unseren Träumen, Idealen und Vorstellungen, wenn es da keine Gemeinschaft gibt von Menschen, die sagen, wir wissen, dass wir Ausländer sind in dieser Welt. Und du willst auf das verzichten, tu es, das ist vernünftig. Und du willst hier etwas tun, um Menschen in der Unterdrückung zu helfen, dann tu es, das ist vernünftig. Und du willst einen großen Batzen deiner Rentenvorsorge spenden für Menschen in Not, dann tu es. Denn das ist das Vernünftigste, was die Hoffnung tun kann. Wir brauchen einander, würde Petrus sagen, als Menschen, die nicht nur ihre Hoffnung dadurch ausdrücken, dass sie sich zum Gottesdienst treffen und sich in dieser Pandemie besser fühlen, weil sie wissen, dass sie eine Zukunft haben. Sondern wir brauchen wie Menschen, die explodieren vor Freude, weil Gott sie berührt hat. Und die sagen, wir wollen teilhaben an dem, was Gott vorhat mit dieser Welt. Wir wollen teilhaben an der Einseitigkeit Gottes, der sich auf die Seite der Unterdrückten stellt, der Verfolgten und der Armen. Und wenn ihr mit eurer Familie über Weihnachten nachdenkt, und wenn ihr heute eine Kerze anzündet und nächsten und übernächsten Sonntag auch, dann fragt euch doch einmal bitte nicht, wie schaffen wir es, die ganze Familie an Weihnachten zusammenzubringen, ohne dass sich jemand ansteckt. Ich sage es mal ein bisschen böse, als ob das wichtig wäre. Sondern fragt euch, wenn Weihnachten sowieso schon anders ist wie immer, wäre das nicht ein guter Anlass, uns zu fragen, was heißt es als Christen in dieser Welt und dieser Gesellschaft Weihnachten zu feiern, einen Unterschied zu machen, sich auf Seiten der Außenseiter, der Entrechteten und der Unterdrückten zu stellen. Vielleicht muss man das immer dann noch nicht am 24. machen, aber vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, einmal zu fragen, wie Christus eigentlich Weihnachten feiern würde, wenn er mitten unter uns wäre und wenn uns den Stecker an den Weihnachtsbaum steckt, damit die Lichter brennen. Aber vielleicht nicht nur bei uns, weil das so schön emotional ist, sondern bei denen in dieser Welt, die das wirklich brauchen. Amen.